Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Kein Deutsch, keine Einschulung, ein knackiger Vorschlag aus der Politik oder doch eher eine Bankrotterklärung derselben? Wir schauen genauer hin und wollen wissen, wie adäquate Sprachförderung in Kitas und Grundschulen aussehen sollte, damit alle Kinder vergleichbare Chancen bekommen in der Grundschule, aber auch darüber hinaus im weiteren Verlauf ihrer Bildungsbiografie. Ich bin Thekla Jahn, schön, dass Sie dabei sind. Seit gestern wird über den Vorstoß von Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann diskutiert. Ein Sommerloch-Thema könnte man meinen, denn im politischen Sommerloch kommen provokante Vorschläge gut und schlagen viele Wellen. Dementsprechend haben sich auch schon viele zu Wort gemeldet. Populistischer Unfug sei der Vorschlag, sagte seine Parteigenossin, die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien. Kinder von der Grundschule auszuschließen, ein Vorschlag zum Fremdschämen, meint SPD-Bildungspolitikerin Maja-Lisa Völlers, und der Verband Bildung und Erziehung hält die Idee schlicht für diskriminierend. Anita Fünffinger fasst Reaktionen und Repliken zusammen.
In einem sind sich alle einig, es muss sich etwas ändern. Kinder in der Grundschule müssen Deutsch können oder es schnell und gut lernen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Hans-Peter Meidinger, fordert von der Politik, früher anzusetzen. In der Schule sei es oft schon zu spät.
Eine Möglichkeit wäre, eine Vorschule einzuführen. Ich wäre mehr dafür, dass man diese Aufgabe in den Kitas ansiedelt. Dann bräuchten wir allerdings entsprechend ausgebildete Kräfte auch in den Kindergärten und Kitas.
Und das kostet Geld. Es gibt in manchen Bundesländern Sprachtests in Kitas. Bayerische Grundschüler zum Beispiel können auch in spezielle Förderklassen gehen, aber sie gehen alle zur Schule. Von einer Rückstellung der Kinder, wie Carsten Linnemann vorgeschlagen hat, hält Meidinger nichts. Grundsätzlich gibt der Lehrer dem Unionsfraktionsvizechef aber recht in der Beobachtung. Immer häufiger sprechen Erstklässler gar kein oder schlechtes Deutsch. Und das führt laut Linnemann zu einer anderen unguten Entwicklung.
Ich werde immer mehr von Eltern angesprochen, die sagen, jetzt ist es sogar so weit gekommen, dass ich meine Kinder zu einer Privatschule schicke. Und diese Gemengelage tut Deutschland nicht gut.
Denn das führe zu Parallelgesellschaften, die auch keiner erleben wolle, so Linnemann.
Aber ist es da sinnvoll, eine andere Parallelgesellschaft zu etablieren und Kinder, die nicht ausreichend Deutsch verstehen, nicht einzuschulen? Ich habe vor der Sendung die Erziehungswissenschaftlerin Mona Massoumi telefonisch erreicht, Mitautorin der Studie Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem. Ich habe sie zunächst auf eine Äußerung von Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann angesprochen, die er auch gemacht hat. Es müssten alle Alarmglocken schrillen, wenn bei Sprachtests wie etwa in Duisburg mehr als 16% der künftigen Erstklässler gar kein Deutsch können. Geht Ihnen das auch so, Frau Massoumi?
Also mir gehen die Alarmglocken, wenn ich solche Aussagen höre, wie von Herrn Linnemann. Das ist erstmal ein Befund auf der fachlichen Ebene, dass das jetzt gerade so hochkocht und tatsächlich Fragen aufwirft im Bildungssystem, erschüttert mich. Tatsächlich Fragen, ob Kinder überhaupt eingeschult werden sollen, also ob ihnen überhaupt der Zugang zum deutschen Schulsystem offen stehen sollte oder nicht, das erschüttert mich wirklich nicht nur als Erziehungswissenschaftlerin, auch als Lehrerin, weil ich mich frage, ein Schulsystem, was eigentlich auf den Gedanken der Bildungsgerechtigkeit fußen sollte und wo wir in Deutschland ja sehr stolz sind auf ein Bildungssystem, was allen Kindern und Jugendlichen einen Zugang zur Schule ermöglichen sollte oder auch möchte, wenn wir da jetzt tatsächlich schon anfangen, darüber zu sprechen, ob es einige Kinder verdienen, wenn diese Debatten jetzt angestoßen werden.
Wir haben ja in Deutschland Schulpflicht, das ist das eine. Aber die Diagnose, dass viele Kinder an der Schwelle zur Grundschule nicht ausreichend Deutsch können, das ist natürlich ein Problem. Und da ist die Frage, und die wollen wir hier besprechen, wie kann man damit umgehen? Wie kann man den Kindern den Zugang so ermöglichen, dass sie mitkommen, mithalten können? Und dazu zunächst die Frage an Sie, wie verläuft denn die Sprachentwicklung gerade bei Kindern im Vorschulalter, für die Deutsch bereits die zweite Sprache ist? Weil da muss man, glaube ich, ansetzen, wenn man etwas verändern will.
Ja. Genau, Sie sprechen gerade schon einen wichtigen Bereich an. Wir haben jetzt den Fokus immer wieder auf die Schule gelegt, auch in den letzten Jahren. Und die Elementarbildung ist eigentlich sehr stark vernachlässigt worden. Und die Frage stellt sich natürlich, wie können wir von Anfang an umfangreiche Sprachbildung sowohl in der Erst- als auch Zweit-, also in der Mehrsprachigkeit leisten? Also reicht es auch aus, wenn wir so Deutschgebote, wie es häufig gemacht wird, Deutschgebote auch mittlerweile in Kitas oder an Schulen, wenn wir das haben? Oder ist es nicht viel notwendiger, wie auch wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, die Mehrsprachigkeit im Allgemeinen zu fördern, um somit auch den Spracherwerb im Deutschen zu fördern? Dafür müssen wir natürlich auch den Fokus noch mal stärker auf den Elementarbereich richten und gucken, die Erzieherinnen und Erzieher, die vor Ort tätig sind, welche Qualifikation, welches professionelle Rüstzeug haben sie auch, um Kinder bereits im frühesten Alter auch ausreichend zu fördern, auch sprachlich zu fördern und zu unterstützen. Und wenn man sich auch mal die ErzieherInnen-Ausbildung beispielsweise in Nordrhein-Westfalen anguckt, an Fachschulen, da ist ein Element die Sprachförderung. Sprachförderung im Allgemeinen, da geht es um Kinder, um einsprachig deutsche Kinder, da geht es auch um mehrsprachige Kinder. Und das ist nur ein kleiner Baustein in der Erzieherausbildung. Aber da muss noch viel, viel mehr geleistet werden und da müssen auch Erzieherinnen und Erzieher viel, viel mehr Unterstützung bekommen, dass sie auch ein Rüstzeug bekommen, um Kinder zu unterstützen, auch Eltern mit einzubeziehen in die Bildungsarbeit, bereits im Elementarbereich.
Das heißt, es fehlt an gut ausgebildetem Personal in den Kitas?
Sagen wir mal so, wir müssten in diesem Bereich tatsächlich noch mehr Professionalität ausbauen. Und da müssten zum Teil die Curricula in den Erzieherausbildungen müssten teilweise noch angepasst werden, verstärkt werden. Und zusätzlich, und jetzt kann man natürlich nicht alles auf Erzieherinnen und Erzieher abwälzen, so wie man in der Schule auch nicht alles auf die Lehrkräfte abwälzen kann. Zusätzlich müssen natürlich auch die Bedingungen da sein. Das professionelle Wissen ist das eine, aber man braucht auch die Möglichkeit.
Ne? Was meinen Sie damit? Was meinen Sie mit Bedingungen?
Bräuchte man bestimmte Gruppengrößen. Man braucht Material, ansprechendes Material, mit dem man arbeiten kann, um zum Beispiel auch Sprachförderung zu machen, indem man bestimmte Bilder hat, bestimmte Bilderbücher auch hat, die manchmal mehrsprachig sind, dass man tatsächlich auch gezielte Momente in der Kita auch einsetzt, um gezielt Sprachförderung zu machen. Hier sollte vielleicht auch nochmal der Fokus darauf gerichtet werden, wie kann man gezielt mehrsprachige Kinder, die in der Kita erst anfangen, Deutsch zu lernen, wie kann man die auch nochmal gezielt unterstützen? Und das ist kein systematischer Bestandteil der Erzieherausbildung.
Jetzt gibt es in einigen Bundesländern Sprachtests für 3- bis 4-Jährige, bei denen man feststellen will, wie gut ist die Deutschkenntnis. Frage an Sie, wäre es sinnvoll, dass es überall in Deutschland, also bundesweit in allen Bundesländern, diese Tests gibt, damit man daraufhin dann frühzeitig reagieren kann, damit die Kinder, wenn sie in die Grundschule kommen, richtig Deutsch können?
So ein Test hat natürlich auch immer wieder ein Ausschlusskriterium. Die Frage ist, was macht man dann mit den Tests? Nimmt man diese Tests, um dann wieder die Kinder zu selektieren, oder sollte nicht die grundsätzliche Förderung sein, eine durchgängige Sprachbildung für alle Kinder und insbesondere auch für mehrsprachige Kinder in der Kita zu schaffen? Meine Sorge besteht darin, wenn man diese Tests macht, dass das schon der jetzt mittlerweile die Selektierung, die eigentlich erst später in der Schule stattfinden soll, schon vorgelagert wird und dadurch die Bildungsbiografie der Kinder vorbestimmt wird. Deswegen bin ich sehr, sehr skeptisch, was diese Tests angeht. Also was passiert mit den getesteten Kindern? Was passiert mit den Testergebnissen?
Da könnte es ja zum Beispiel die Idee geben, dann besondere Fördermaßnahmen nochmal hinzuzunehmen. Also sei es jetzt in den Feriencamps, in denen nochmal verstärkt Deutsch beigebracht wird, oder vielleicht einfach zusätzliche Stunden.
Ja, aber das schließt ja nicht die grundsätzliche Frage aus, wie können wir die Sprachbildung im Allgemeinen haben? Und wenn die einfach ernster genommen wird und wenn die systematisch wirklich gehandhabt wird, bereits in den Kitas, weiß ich nicht, ob wir dann nicht vielleicht die Großteile des Problems eh schon lösen oder das, was jetzt als Problem so suggeriert wird, ob das nicht so gelöst wird. Und damit meine ich nicht, dass man nicht noch zusätzliche Angebote machen soll, aber diese Angebote sollten für alle Kinder wiederum offen stehen. Mhm. Weil auch da muss man sagen, da gibt es natürlich auch andere Kinder, die möglicherweise nicht das geforderte Niveau erreichen. Und auch da muss man natürlich sagen, dass im Alter von 3 Jahren ist natürlich auch noch eine Schwelle, wo die Sprachkenntnisse im Deutschen sehr stark divergieren können.
Gehen wir jetzt weiter in der Bildungsbiografie. Es geht dann als nächstes in die Grundschule. Was muss da an spezieller Förderung stattfinden? Es gibt zum Beispiel in manchen Schulen Deutsch als Zweitsprache-Klassen. Wäre das eine Maßnahme, die man bundesweit einführen könnte, sollte? Oder sehen Sie da schon wieder Selektionsprobleme?
Also ich habe meine Schwierigkeiten damit, ausschließlich anhand der Modelle zu oder der Klassenform zu sagen, das ist gut oder schlecht. Aber jetzt muss man natürlich sagen, in der Grundschule sind wir in einer spezifischen Situation. Also wenn wir gerade extra Klassen für neu zugewandert oder für Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen bilden, schon in der ersten und zweiten Klasse, dann ist auch da schon ein Stempel für diese Kinder und Jugendlichen gesetzt. Man sieht das in den 90er Jahren, hat man das schon mal erlebt in den sogenannten Ausländerklassen, wo Kinder und Jugendliche, die in Deutschland auch geboren und aufgewachsen sind, die nie aus diesen Klassen rausgekommen sind. Und das torpediert ja auch den eigentlichen Gedanken von diesen Vorbereitungsklassen von Neuzugewanderten, die in der Sekundarstufe vorzugsweise sagen, wir ziehen die jetzt für maximal 2 Jahre raus und versuchen, die dann sukzessive ins Regelsystem übergehen zu lassen. Wenn wir das schon in der Grundschule starten, da wo auch das meiste Potenzial ist, wo Vielfalt ja noch am meisten zugelassen wird im deutschen Schulsystem, gerade auch in der ersten und zweiten Klasse, dann ist im Grunde genommen schon die Aussonderung vorprogrammiert.
Was schlagen Sie stattdessen vor, wenn es nicht diese Extraklassen gibt?
In der Grundschule, gerade auch in der ersten und zweiten Klasse oder auch in der gesamten Grundschule, schlage ich eindeutig vor, gemeinsamen Unterricht zu nehmen. Und das betrifft sowohl Kinder, die noch unzureichende Deutschkenntnisse haben, als auch klassische Inklusionskinder, also Kinder, denen dann später auch möglicherweise ein sonderpädagogischer Förderbedarf attestiert wird, weil das natürlich ganz, ganz viele Chancen bereitstellt. Allerdings sind das natürlich auch keine einfachen Umstände für Lehrkräfte. Das heißt, es müssen sich auch institutionelle Rahmenbedingungen verändern.
Also, wenn die Politik den Finger in die Wunde der mangelnden Deutschkenntnisse zugewanderter Kinder legt, dann sollte sie auch die Finger fliegen lassen bei der Unterstützung von Kitas, Grundschulen und pädagogischen Fachkräften. Das war die Erziehungswissenschaftlerin Mona Massoumi, Mitautorin der Studie Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem. Sprache ist ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg und Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund haben es besonders schwer mitzuhalten, wenn es um eine höhere Bildungsbiografie geht. In Deutschland macht bisher nur jedes 10. Kind mit ausländischen Wurzeln Abitur. Bei Kindern ohne Migrationshintergrund schafft es jedes 3. Seit ein paar Jahren gibt es in Hessen deshalb ein spezielles Sprachförderprogramm während der Sommerferien. Deutsch Sommer heißt es, finanziert von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft und dem Land Hessen. Es richtet sich speziell an Kinder im 3. Schuljahr, die wegen ihrer Sprachprobleme den Wechsel aufs Gymnasium möglicherweise verpassen könnten. Und es ist ziemlich erfolgreich. Mittlerweile gibt es das Projekt auch in anderen Bundesländern, in Nordrhein-Westfalen allerdings nur in Münster bislang. Almut Horstmann hat es für uns besucht.
Montagmorgen 9 Uhr in der Pausenhalle der Hauptschule in Münster-Hiltrop. 56 Jungen und Mädchen tanzen und singen ausgelassen wie auf einem Kindergeburtstag. Alle besuchen die 3. Klasse einer Grundschule in den verschiedenen Stadtteilen und haben nur ein Ziel.
Weil ich besser Deutsch lernen will.
Ich möchte auch ein bisschen besser Deutsch lernen und für die Schule möchte ich auch noch besser vorbereitet sein für die 4. Klasse.
Damit ich besser Deutsch sprechen kann.
Damit ich bessere Noten kriege und ich will auch aufs Gymnasium.
Damit ich studieren kann, damit ich etwas werden kann.
Dafür verzichten Ava, Emma, Maxi und Ada gerne auf den Freibadbesuch. In kleinen Gruppen haben sie sich auf 4 Klassenräume verteilt. Zunächst wiederholen die Kinder den Stoff der letzten Stunde. Evin und Angelina haben den Unterschied von Nomen, Verben und Adjektiven verstanden.
Nomen werden halt eben groß geschrieben, also immer. Und Adjektive werden auch klein geschrieben, Verben auch.
Auf der Straße, Straße ist ein Nomen, vor dem Haus, Haus ist ein Nomen, Geräusch ist auch ein Nomen, denkt sich Peter, denkt sich ein Verb.
Freundlich, mürrisch, biegsam, lebhaft,
Das sind alles Adjektive.
Dann wiederholen die Kinder gegensätzliche Begriffe.
Klein,
groß,
stark,
schwach,
einfach,
schwer.
Die Deutschlehrerin Angelina Schröder ist zufrieden. Gemeinsam mit einer Kollegin gestaltet sie den dreiwöchigen Unterricht. Die meisten Kinder hier sprechen mit ihren Eltern zu Hause kaum Deutsch, sondern Arabisch, Portugiesisch, Russisch, Polnisch, Vietnamesisch oder Türkisch und haben deshalb deutliche Sprachdefizite.
Die Kinder lernen hier grammatische Strukturen zu erkennen, auch ihr Sprachgefühl weiter auszubauen. Und wir wollen natürlich auch den Wortschatz erweitern, können dann eben das auch in ihre Alltagssprache integrieren, können auch in der Schule dann bildungssprachlich viel besser ausdrücken.
Genau daran hapert es bei den teilnehmenden Kindern, die zwar die deutsche Umgangssprache mehr oder weniger gut beherrschen, aber spätestens bei schriftlichen Aufgaben nicht mehr mithalten können, weil sie den Inhalt nicht verstehen. Das Ferienprojekt Deutschsommer richtet sich ganz bewusst an Grundschüler der dritten Klasse. Das sei gerade noch rechtzeitig, bevor die Weichen für den weiteren Bildungsweg gestellt werden, meint Martina Kreimann, die Sprecherin der Stiftung Mitmachkinder, die das Projekt in Münster durch Spenden finanziert.
Die Kinder, die hier teilnehmen, hätten normalerweise nicht die Möglichkeit, so eine intensive zusätzliche Förderung noch zu bekommen. Wir haben festgestellt, dass diese Kinder dann auch tatsächlich so viel davon mitnehmen, dass sie auch auf eine höhere, andere Schulform wechseln können, was früher nicht der Fall war.
Nach 4 Stunden Deutschunterricht können sich die Kinder nachmittags beim Malen oder Musik machen, bei Spiel oder Sport ausprobieren und dabei auch gleich noch Deutsch üben. Das Förderprogramm hat sich in der Vergangenheit bewährt. Durchschnittlich 95% der Teilnehmer in den letzten 3 Jahren konnten sich sprachlich verbessern und problemlos auf das Gymnasium wechseln. Allerdings müssen die 8- bis 10-Jährigen zuvor in der Schule auch schon einen Test machen, bei dem es um die Befähigung für einen höheren Bildungsweg geht. Wer hier gut abschneidet, aber sprachlich nicht ganz so fit ist, kann am kostenlosen Deutschsommer teilnehmen. Die Kinder im Münsteraner Feriencamp sind froh, dass ihre Eltern den Empfehlungen ihrer Lehrer gefolgt sind und sie angemeldet haben. Geradezu ehrgeizig sind sie bei der Sache und wissen auch schon, wie Ada, Ava und Maxi, was sie später einmal werden wollen.
Ich will Bankkaufmann werden, weil ich da viel Geld verdiene.
Ich möchte mal Ärztin werden.
Vielleicht Schauspieler. Schauspieler müssen gut Deutsch lernen, damit sie ihre Texte gut können.
Wer sich aus dem Ausland kommend an einer deutschen Hochschule bewerben möchte, der landet bei der Arbeits- und Servicestelle für internationale Studienbewerbungen, abgekürzt Uni Assist. Der Dienstleister ist ein wichtiges Scharnier in der Hochschullandschaft. Aber die Mitarbeiter sind nicht sonderlich zufrieden mit den aktuellen Arbeitsbedingungen. Seit 3 Monaten wird verhandelt, doch bislang sind die Tarifverhandlungen ergebnislos verlaufen. Und deshalb wird gestreikt am Standort Berlin. Benjamin Dirks mit den Einzelheiten.
Heute wird die Arbeit nicht mehr aufgenommen. Herzlich willkommen zu unserem Verdi-Warnstreik.
Mit kämpferischen Worten begrüßt Verdi-Verhandlungsführerin Jana Seppelt rund 60 Beschäftigte von Uni Assist in Berlin. Die Gewerkschaft hat zum Streik aufgerufen, um die Forderungen nach einem Tarifvertrag, mehr Gehalt, geregelter Wochenarbeitszeit und besseren Bedingungen für befristete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von UniAssist durchzusetzen. Der Verein prüft für seine rund 180 deutschen Mitgliedshochschulen die Bewerbungen von internationalen Studierenden, bevor sie in die Bewerbungsverfahren der einzelnen Unis und Fachhochschulen gehen. Das verlange Expertise und Sprachkenntnisse, die Arbeitsbedingungen aber würden dem nicht gerecht. Es werde zu viel befristet beschäftigt und zu wenig bezahlt, bemängelt Verdi-Funktionärin Jana Seppelt.
Der Konflikt ist, dass wir einen Haustarifvertrag wollen, der wieder zurück in die Fläche geht und die besondere Situation hier mit dem Saisongeschäft bei UniAssist sozusagen berücksichtigt. Wir haben sehr viele befristete Arbeitsverträge. Über die Hälfte der Beschäftigten sind befristet mit sozusagen keiner Perspektive auf eine langfristige Beschäftigung.
Nur rund 140 der in Hochzeiten insgesamt 300 Beschäftigten seien fest angestellt. Der Rest wird befristet angestellt, wenn wie in den vergangenen 3 Wochen die Masse der Bewerbungen bearbeitet wird. Gestern wurden die Vorprüfungen fürs anstehende Wintersemester beendet. Insgesamt 190.000 Bewerbungen in ganz Deutschland haben die Beschäftigten seit dem Bewerbungsschluss am 15. Juli geprüft. Von ihnen erhalte nur ein Teil das Gehalt, das auch an einer Universität zu erwarten wäre, kritisieren die Streikenden. UniAssist ist eine Ausgründung deutscher Hochschulen und prüft, ob Bewerbungsunterlagen wie Zeugnisse in Ordnung sind. Verdi kritisiert auch, dass die Kosten für diese Dienstleistung allein von den Bewerbern aus dem Ausland getragen würden.
Das ist eine öffentliche Dienstleistung, die muss öffentlich ausfinanziert werden und es darf weder auf die Bewerber abgewälzt werden, noch darf es dazu führen, dass hier solche Löhne gezahlt werden und so eine unsicheren Arbeitsverhältnisse hier bei UniAssist geschaffen werden.
Der Konflikt bekommt besondere Relevanz dadurch, dass UniAssist das Nadelöhr ist, durch das die internationalen Bewerber müssen, die an deutschen Universitäten und Fachhochschulen studieren wollen. Für die Internationalisierungsstrategie des Bundes und der Universitäten ist es also unabdingbar, dass UniAssist funktioniert. Es gab aber wiederholt Kritik an der Arbeit des Vereins. Mitunter klagten Bewerber, dass ihre Unterlagen nicht korrekt geprüft worden seien. Beschäftigte von UniAssist klagten, dass die Arbeitsbedingungen ihre Arbeit schwieriger machten. Vor allem die befristete Einstellungen von Mitarbeitern sei ein Problem, weil die Einarbeitung viel Zeit benötige, berichtet Mandy Rosenhahn, die bei UniAssist Bewerberzeugnisse prüft.
Es ist eigentlich die Hälfte der Zeit die Ausbildung, dann arbeiten sie, was eigentlich auch im ersten Sommer noch eine Art Einarbeitung ist, und dann fliegen sie schon wieder raus. Und teilweise können wenige übernommen werden oder jetzt nur noch mit Lücke übernommen werden. Und natürlich für Leute, die richtig gut sind, die suchen sich dann auch einfach einen anderen Job, die kommen nicht wieder. Das heißt, auch das Wissen geht immer wieder, jedes Jahr immer wieder aufs Neue verloren.
UniAssist stimmte grundsätzlich dem Bedarf für einen Tarifvertrag zu und bestritt, dass die Qualität der Arbeit leide. Beschwerden hätten deutlich abgenommen. Personalchef Christian Holler verwies darauf, dass er auf befristete Einstellungen kaum verzichten könne.
UniAssist ist ein Saisongeschäft. Wir müssen bestimmte Volumen zu einem bestimmten Stichtag bewältigen. Aus unserer Sicht wird es wahrscheinlich schwierig werden, ohne Saisonkräfte gänzlich zu arbeiten. Es wird immer ein Saisonbetrieb bleiben.
Verdi will mit dem Warnstreik Druck machen, damit die inhaltlichen Verhandlungen schnell beginnen. Anfang September ist ein neuer Gesprächstermin angesetzt.
Unterstützen Eltern Jugendliche bei der Wahl zum Studium? Ja, ganz klar. Ein Großteil der angehenden Studierenden in Deutschland tauscht sich bei der Wahl des Studiums mit den Eltern aus. Das hat eine repräsentative Umfrage ergeben. Fast 8 von 10 Jugendlichen sprechen mit ihren Eltern und dabei liegen Nachwuchs und Eltern auf einer Linie. Jedenfalls bei 85%. Wie gut, dass wir darüber geredet haben. Und genau so heißt auch ein Comic aus der Kommunikationshölle und den stellen die Kollegen von Corso Kunst und Pop gleich vor. Ich bin Thekla Jahn und wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.